Wir haben eine große Menge Most frisch gepresst über die Autobahn fahren lassen, 500 Kilometer, und ich habe gehofft, dass der Most noch Most ist und nicht gärt, wenn er ankommt.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul und wenn wir jetzt Ende Oktober in die Weinberge schauen, dann ist so gut wie alles bereits geerntet. Man kann sagen, die Weinlese 2025 ist Vergangenheit. Die Trauben sind gekeltert und der Most gärt derzeit munter in den Fässern, in den Kellern der Republik. Das gibt uns die Gelegenheit, auf die diesjährige Ernte zu schauen. Und da gibt es durchaus Gesprächsbedarf, denn laut der finalen Schätzung des Deutschen Weininstituts fällt die Weinernte 2025 so klein aus wie seit 2010 nicht mehr. Der Rückgang ist insbesondere auf deutlich verringerte Erntemengen in den großen Anbaugebieten, also in Rheinhessen-Pfalz, Baden und Württemberg, zurückzuführen. Grund: hauptsächlich kleinere Traubenbeeren, die weniger Ertrag bringen, unterdurchschnittliche Most ausbeuten und vor allem die intensiven Traubenselektionen nach den starken Niederschlägen Mitte September. Man spricht davon, dass nach einem Tag Starkregen der Ertrag etwa 10% niedriger ist. Und gerade im Südwesten gab es im September durchaus ein paar Tage, wo es stark geregnet hat in der entscheidenden Phase in der Weinlese. Ja, einig sind sich alle 13 Anbaugebiete allerdings in der Beurteilung der Weinqualität. Durch die ja außergewöhnlich hohe Traubenreife wird sie als ausgesprochen gut eingeschätzt. Die kleineren Traubenbeeren sind natürlich auch aromatischer und das schmeckt man durchaus. Also wir können uns auf einen guten Jahrgang freuen, auch wenn die Menge vielleicht nicht ganz so ist, wie man sich das erhofft hat. Die Ernteschätzung, es ist übrigens auch nur eine Schätzung, das heißt, die endgültigen Zahlen, die kriegen wir erst im Frühjahr. Die Ernteschätzung bezieht sich auf ganz Deutschland und gibt natürlich einen Durchschnittswert an. In einzelnen Gebieten sieht es da aber durchaus ganz anders aus. Zum Beispiel steht beim Anbaugebiet Sachsen ein Zuwachs zum Vorjahr in diesem Jahr von 329% und auch 25% mehr als im 10-Jahres-Mittel. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Und deswegen haben wir uns Infos aus erster Hand eingeholt. So, ich bin jetzt mit Matthias Schuh verbunden, Winzer aus Sachsen. Hallo Matthias.
Hallo.
Guten Morgen. Matthias, für alle, die dich nicht kennen oder dein Weingut nicht kennen, erzähl doch mal, wo kommst du her und was macht ihr so?
Ja, wir haben unser kleines Weingut in Sachsen direkt an der Elbe. Ich habe den Betrieb von meinen Eltern übernommen 2016. Wir produzieren in sehr steilen Lagen, zum einen in der Lage Klausenberg, die unsere Monopollage ist, und dann nebendran in der Lage Kapitelberg. Und zusätzlich dazu haben wir noch Flächen in etwas kälteren Regionen. Jetzt denkt man, Sachsen ist ja sowieso schon eine kalte Region, aber wir sind tatsächlich genauso vom Klimawandel betroffen. Und auch wir schauen, dass wir die frischen, fruchtigen Weine in kühleren Lagen produzieren.
Wenn man auf eure Internetseite schaut, die Lagen, die sind alle, die Weinberge sind alle direkt nebeneinander, das ist eine Monopollage, das ist ja durchaus Luxus, wenn ich so vielleicht an Kollegen in der Pfalz oder in Rheinhessen denke, die erstmal 2 Kilometer fahren müssen, bis sie zu ihrem Weinberg kommen.
Ja, das ist absoluter Luxus. Auch 3,5 Hektar am Stück zu haben, ist natürlich zum einen Luxus, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Lage jetzt nicht die einfachste ist, um ein bisschen spazieren zu fahren, sondern da ist schon sind Spezialmaschinen gefordert und viel Handarbeit.
Es ist nicht umsonst der Zusatz Berg im Namen der Lage, glaube ich.
Ja, genau. Deswegen heißt
Aber
Moorstein auch Moorstein, weil es kein Berg ist.
was baut ihr an?
Wir sind tatsächlich ganz klassisch unterwegs. Wir haben auch einen Plan für die nächsten 10 Jahre in der Umstrukturierung der Weinberge. Also man muss ja grundsätzlich immer sagen, Weinbau ist ja eine Dauerkultur, und das Wort Dauer bedeutet auch, dass man nicht von heute auf morgen einfach entscheidet, dieses Jahr Mais zu machen, nächstes Jahr Raps und übernächstes Jahr Bauland, sondern man muss schon schauen, was die nächsten 30 Jahre bringen. Und so ist es jetzt in unserem Fall so, dass ich Weinberge übernommen habe mit bestockter Fläche, die teilweise aber mit Rebsorten bestockt sind, die auch entgegen den Trend für mich nicht die Zukunft sind. Und so pflanzen wir tatsächlich jetzt dort in den wärmsten Lagen auch ganz viel Chardonnay. Wir pflanzen viel Riesling. Wir haben jetzt eine internationale rote Rebsorte gepflanzt vor 3 Jahren. Die ist aber noch geheim. Und ja, also tatsächlich ist unser Portfolio ganz klassisch: Weißburgunder, Spätburgunder, Riesling, Chardonnay.
Mal ganz kleiner Exkurs, wenn du ein Weinberg neu anlegst, ab wann kannst du da ernten?
Tja, das ist eine gute Frage. Die Theorie sagt ab dem dritten Standjahr, aber tatsächlich, das ist auch das, was ich in meiner Neupflanzungseuphorie am meisten unterschätzt habe. Wir haben hier sehr, sehr wenig Niederschlag im Vergleich zum Rest von Deutschland viel weniger. Also ich sage jetzt mal, in den krassen Jahren sind wir bei 380 Liter, also irgendwas zwischen 400 und 700 Liter im Jahr. Und so planen wir eigentlich nicht unter 5 Jahre, um dort Ertrag zu haben.
Unser Thema heute ist ja die Weinlese 2025, aber auch wenn es schwer fällt, würde ich gerne mit dir nochmal einen Blick ins vergangene Jahr richten. Da steht nämlich bei Sachsen ein Ernteertrag von 7000 Hektoliter. Das ist deutlich weniger als der Schnitt. Dieses Jahr habt ihr 30.000 geerntet, also über 300% mehr. Was war da los im vergangenen Jahr?
Ja, letztes Jahr hat uns tatsächlich auch mich zum ersten Mal in meinem Winzerleben der Frost heimgesucht. Vor allem unsere sehr, sehr warmen Lagen, wo ich normalerweise immer entspannt war und gesagt habe, okay, wenn bei uns der Weinberg erfriert, dann ist rundherum alles erfroren. Und so war es tatsächlich auch. Und man merkte eben, dass die Weinberge, die am weitesten entwickelt waren, auch am wenigsten Ertrag hatten. Und das ist am Ende auch die Sache, mit der ich am meisten zu tun hatte in meinem Winzerleben, damit klarzukommen, dass eben die Natur den Takt vorgibt und nicht wir selbst. Wir können uns nur danach richten, aber am Ende Ansagen macht die Natur. Und dementsprechend sind wir dann nach dem Frost oder bin ich persönlich auch so ein bisschen mal 1, 2 Wochen in so ein kleines Loch gefallen. Und dann haben wir uns Lösungen ausgedacht und dann ging es weiter voran.
Ja, ihr habt ja mit einem Schlag keinen Wein, den ihr verkaufen könnt. Und wir
Korrekt.
haben im Vorgespräch schon mal eben kurz angesprochen, es gibt andere Branchen. Wenn da was schief läuft, naja, dann produziert man nur nach. Aber das geht natürlich nicht. Das ist alles ein Jahr lang Arbeit. Und wenn dann was schief geht. Aber nur mal kurz, wenn wir sagen Frost, dann heißt das Spätfrost, nachdem der Austrieb schon stattgefunden hat. Wir haben das hier im Podcast schon häufiger besprochen, das Thema. Ist auch ein Produkt des Klimawandels. Die Fröste gab es immer, aber der Austrieb ist einfach durch die geänderten Temperaturen mittlerweile früher. Und deswegen
Ja.
gibt es diese Frostschäden auch häufiger. Und das hat euch im vergangenen Jahr ziemlich heimgesucht. Wie seid ihr da aus der Nummer rausgekommen?
Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen, weil zum einen muss man sagen, wir sind von unserer Verkaufsmenge so, dass wir tatsächlich unsere Jahresproduktion in einem Jahr auch verkaufen. Jetzt mal abgesehen von den vom Top-Segment, was 2 Jahre im Keller liegt, aber ansonsten haben wir nicht so viele Reserven im Keller. Und so habe ich dann drüber nachgedacht und auch ein bisschen gerechnet und geschaut, wie lange ich hinkomme, ohne Wein zu verkaufen. Und dann wäre halt irgendwann der Punkt erreicht gewesen, wo ich entweder Leute hätte in Kurzarbeit schicken müssen. Das wäre aber nicht gegangen, weil das Frostjahr fordert ja umso mehr Arbeitskraft. Das muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, dass wir uns dann hinlegen und die Beine hochlegen, sondern da muss man umso mehr wieder gucken, dass man alles wieder gerade biegt. Und ja, dann galt es einfach, Lösungen zu finden. Und am Ende denke ich, dass wir da auch eine ganz charmante Lösung gefunden haben, die wir auch ganz offen kommuniziert haben. Ich habe mit einem sehr guten Freund in Rheinhessen gesprochen, ob er mir Trauben verkaufen würde für das Jahr, um das Jahr zu überbrücken. Es ging mir aber ganz bewusst auch darum, keinen Wein zu kaufen, sondern ich wollte unbedingt diesen Wein auch selber machen, weil es ging mir darum, die gleiche Handschrift zu haben. Und ich denke, dass es auch eine andere Sache ist, ob wir den Wein in unserem Keller gemacht haben oder ob ich einfach sage, ich kaufe irgendwo Wein und lasse es abfüllen. Und das war natürlich ein bisschen spannend, weil ich habe sowas auch noch nicht gemacht. Wir haben eine große Menge Most frisch gepresst über die Autobahn fahren lassen, 500 Kilometer. Und ich habe gehofft, dass der Most noch Most ist und nicht gärt, wenn er ankommt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben das ganz offen kommuniziert. Wir konnten uns vorher die Weinberge raussuchen und das war unsere Rettung.
Ist es dann Rheinhessen-Wein auf dem Etikett?
Auf dem Etikett ist es deutscher Wein.
Deutscher Wein, genau. Ja.
Ja.
Also
Das hatte
kein.
tatsächlich auch weinrechtlich ein paar Kniffe. Da musste
Ja.
ich auch ein bisschen aufpassen. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war das eine spannende Erfahrung, die ich nicht nochmal machen
Ja, nee, das
will.
Weinrecht ist ein weites Feld und da gibt es auch irgendwie Bundesländergrenzen und also, ja, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Widmen wir uns erfreulicheren Themen, nämlich der Ernte in diesem Jahr. Wir haben ja gehört, in anderen Anbaugebieten oder in den meisten anderen Anbaugebieten war es in diesem Jahr ein bisschen weniger Ertrag, teilweise deutlich weniger Ertrag. Sachsen sticht in der Tabelle heraus mit, wie gesagt, 329% mehr als im Vorjahr und sogar 25% mehr als im 10-jährigen Durchschnitt. Wie war das dieses Jahr? Als du gemerkt hast, es gibt keine Fröste, wir haben die Frostperiode überstanden, wahrscheinlich erstmal durchatmen, oder?
Ja, korrekt. Es war tatsächlich wieder knapp. Es waren ein paar Tage, da waren die Bodentemperaturen wieder um die 0 Grad. Und wir haben auch dieses Jahr wieder viel gepflanzt. Und da hatte ich natürlich auch keine Lust, das wieder neu zu pflanzen. Aber letztendlich sind wir da gut durchgekommen und konnten dann ein ganz normales Jahr starten.
Genau, in andere Regionen, ein Grund für den geringeren Ertrag war ja auch der starke Niederschlag im September. Ich glaube, da seid ihr auch verschont geblieben. Da gab es bei euch keine Probleme dieses Jahr.
Korrekt, da sind wir verschont geblieben, wobei ich dazu sagen muss, dass wir in unseren Lagen sowieso vom Durchschnittsertrag um die 30 Hektoliter sind. Also vielleicht ganz kurz zu unserer Philosophie. Ich bin der Meinung, dass wenn wir im Sommer alle Trauben in der Hälfte teilen, haben wir es im Herbst einfacher. Und am Anfang haben mich dafür alle belächelt, weil das natürlich ein Riesenaufwand ist, jede Traube im Sommer zu teilen. Aber dafür haben wir im Herbst gesunde Trauben und wir brauchen nicht entblättern, wir sparen uns Säure, wir können einfach im Herbst ein bisschen entspannter rangehen. Und deshalb passt der Ertrag für unsere Flächen gerechnet sowieso nicht ganz. In unseren Weinbergen war es definitiv wieder zu trocken im Sommer. Aber rundrum waren schon die Weinberge vom Ertrag sehr gut bemessen und man kann eigentlich sagen, dass die Natur einem dieses Jahr zurückgegeben hat, was sie letztes Jahr schief laufen hat lassen.
Ich glaube, das ist ja oft so, dass nach einem großen Jahrgang oder mengenmäßig großer Jahrgang, dass im nächsten Jahr die Tendenz eher so in Richtung ein bisschen weniger geht und umgekehrt.
Ja.
Da ist die Natur, da kennt die Natur nichts sozusagen.
So ist es. Sieht man ja auch rundherum bei den Äpfeln. Egal, Äpfelbäume, Birnen, alles hing so voll, dass die Obstbauern gesagt haben, sie können das gar nicht alles ernten.
Und der Apfelbaum im Garten hing voll und im kommenden Jahr war original ein Apfel. Gut, dieses Jahr hatten wir wieder sehr viel. Ja, und wie läuft es denn so ab bei der Weinlese? Also es ist jetzt mal ganz praktisch. Die Trauben werden reif, ihr geht wahrscheinlich regelmäßig in die Weinberge und schaut, probiert, messt. Wie entscheidet ihr, wann es denn dann tatsächlich losgeht?
Ja. Man muss sagen, wir arbeiten wenig mit klassischen Werten wie früher. Also früher hat man gewartet, dass das Mostgewicht möglichst hoch ist und die Trauben möglichst reif sind. Tatsächlich glaube ich, dass das heute nicht mehr das Maß der Dinge ist. Also wir lesen meistens unsere Top-Lagen vom Mittel- und Basissegment. Das liegt zum einen daran, weil wir auch im Holzfass nicht mehr als 12,5% Alkohol haben wollen.
Ja.
Und wir wollen vor allem, weil ich denke, dass das unsere Stärke ist in Deutschland, wir wollen Säure haben. Und das können wir nur, wenn wir früh genug ernten. Und im Endeffekt, wir gehen raus, schauen uns die Weinberge an, sammeln 100 Beerenproben. Also wir zupfen quasi querbeet links, rechts, oben, unten an den Trauben Beeren ab und messen da die Säure und den pH-Wert hauptsächlich und auch das Mostgewicht, um zu wissen, dass wir ungefähr grob in der Richtung sind, in der wir sein wollen. Und dann wird tagesaktuell entschieden, was wir lesen. Wie gesagt, aber dadurch, dass wir im Sommer die Trauben halbieren, haben wir keinen Druck. Also der einzige Druck, den wir haben, ist nicht zu reif zu lesen. Wir haben aber letztendlich keinen Druck, dass wir faule Trauben lesen müssen oder dass wir schnell lesen müssen, weil die Trauben sonst wegfallen.
Kannst du da den Zusammenhang nochmal erklären? Also im Sommer sind die Beeren ja noch relativ klein und ihr schneidet den unteren Teil ab, die untere Hälfte. Und was hat das für einen Effekt?
Ja, man muss sich am Ende das so vorstellen, die Trauben im Weinberg sehen ja ein bisschen anders aus als die im Supermarkt. Wir haben ja meistens kleine Beeren, wir haben sehr kompakte Trauben. Und wenn wir im Sommer, wenn die Trauben grün sind, die Hälfte wegschneiden, haben natürlich die restlichen Beeren viel mehr Platz, um frei zu hängen. Und dadurch, dass die, im Ende ist es wie in einem Obstkorb. Wenn das erste Stück, wenn der erste Apfel anfängt zu faulen und er liegt am nächsten Apfel, dann fault der nächste Apfel und so weiter. Wenn man aber die Beeren alle frei hängen hat und dazwischen auch immer genug Luft ist und es abtrocknen kann, hat man die Problematik nicht. Das heißt also, je lockerer die Traube ist, desto entspannter ist es am Ende in der Lese und desto konzentrierter sind die Trauben auch.
Also die Weinlese ist dann im Gange. Wie viel Erntehelfer habt ihr? Wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch?
Tatsächlich haben wir einen sehr, sehr guten festen Stamm. Also wir haben drei Auszubildende und drei Festangestellte. Und zusätzlich dazu machen wir vor der Ernte im August immer bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige. Und da melden sich meistens aus der Region Leute, die auf Minijob-Basis oder es gibt auch interessanterweise viele, die zum Beispiel in Schichten arbeiten und sagen, okay, wenn ich Nachtschicht mache oder Spätschicht, dann komme ich morgens mit lesen. Und so setzen wir unser Team zusammen. Aber wir versuchen immer zu schauen, dass die Leute wirklich auch die ganze Erntezeit da sind, einfach auch, um mehr Verständnis zu erzeugen, wie die perfekte Traube aussieht.
Ja, und wie ist der Tagesablauf bei dir für in der Ernte? Wenig Schlaf
Ja,
wahrscheinlich.
wenig Schlaf sowieso. Also ich glaube, weniger Schlaf, als es das Arbeitszeitgesetz zulässt. Ich sag immer ganz, ganz amüsant, dass wir arbeiten meistens in 2 bis 3 Schichten, nur die Leute sind die gleiche. Nee, die Leute sind die gleichen.
Muss aufpassen, was du jetzt hier öffentlich von dir gibst, nicht das, ne?
Ja, also ich arbeite in 3 Schichten, der Rest geht natürlich nach 8 Stunden nach Hause.
Okay.
Ja, wir starten normalerweise den Tag um 7. Sobald es morgens hell ist, meistens ist es so, dass mein Team komplett rausgeht in den Weinberg und die ernten und ich bin alleine im Keller oder wenn mal viel zu tun ist, sind wir zu zweit im Keller und arbeiten noch auf, was vom Vortag übrig geblieben ist oder machen Abstiche, also ziehen den Saft von dem Trub ab oder ja, bereiten die Presse vor. Also meistens ist es so, dass wenn wir ernten, dann versuchen wir so viele Menschen wie möglich auch in den Weinberg zu schicken, um möglichst früh die Trauben auch reinzuholen.
Und wie war die Ernte dieses Jahr? War es entspannt bei euch? Wetter war ja ganz passabel. Sagt.
Tatsächlich war es ein sehr entspanntes Jahr. Ja, rundrum lesen wir seit diesem Jahr einen Teil auch im Vollernter, also gerade für die frischen, fruchtigen Weine. Und das hat tatsächlich sehr, sehr viel an unserem Tagesablauf geändert, weil ich hatte ja gesagt, dass wir sehr, sehr viele Weinberge in kühleren Lagen haben und die kühleren Lagen, die sind Autofahrminuten, sage ich jetzt mal, 40 Minuten weg. Und vorher wurde dort mit der Hand gelesen. Das heißt, vor um 13, 14 Uhr haben wir nie die ersten Trauben bekommen. Und dann haben wir angefangen zu verarbeiten. Das heißt, die Tage waren dann wirklich sehr lang, bis abends um 10, um 11. Und unser Partner dort vor Ort hat sich jetzt einen Vollernter gekauft und die können dann eben um 3, um 4 anfangen zu lesen. Das hat den großen Vorteil, die Trauben sind noch kühl und wir können natürlich viel früher anfangen, die Trauben zu pressen.
Und wann wart ihr fertig? Wann war der letzte Lesetag?
Tatsächlich waren wir verglichen im Anbaugebiet sehr früh fertig. Also ich hatte Kollegen, da gerade Schloss Wackerbarth habe ich gelesen, die sind gestern fertig geworden. Wir waren gefühlt vor 3 Wochen fertig. Ich glaube, da müsste ich jetzt nachgucken, 8. oder 10. Oktober war der letzte Lieferschein.
Okay, also zum Kontext, wir haben heute den 29. Oktober, haben gerade den ersten Kaffee, also es ist Vormittag und das heißt, Schloss Wackerbarth gestern, gut. Ja, ich habe von den meisten anderen Anbaugebieten auch jetzt, ich wüsste jetzt keinen mehr, der noch dran ist, wahrscheinlich vielleicht noch irgendwelche Spezialitäten oder hoffen auf Eiswein, wie auch immer.
Ja.
Aber im Grunde ist die Lese 2025 beendet. Wie wird er denn, der Jahrgang?
Das ist eine Frage, die ich hasse.
Ja, tut mir
Aber ich
leid.
beantworte sie
Ich
natürlich trotzdem
muss sie
gern.
stellen. Die Hörer wollen das wissen.
Ja, Interessanterweise, wir fangen jetzt an, die ersten Weine abzufüllen. Das liegt natürlich zum einen daran, weil 24 so klein war bei uns und zum anderen, weil wir eben auch gerade so im frischen, fruchtigen Segment jetzt schon was auf der Liste haben wollen. Beziehungsweise hat mich auch schon der erste Kunde, das ist BASF Mein Weinkeller, die warten schon auf den 25er Elbling, weil sie den gerne im Weihnachtsgeschäft auch noch anbieten wollen. Und das macht mir auf der einen Seite immer ein bisschen Druck, weil ich eigentlich im Keller immer versuche, ein bisschen entspannter Typ zu sein. Aber manche Dinge muss man eben auch ein bisschen schneller angehen. Und ja, so werden wir jetzt übernächste Woche Elbling und Goldriesling abfüllen als so ein bisschen Sneak Peek des Jahrgangs. Und der Rest kann noch bis Februar, März verbleiben, beziehungsweise die großen Qualitäten bleiben dann sowieso bis 2027 im Holzfass. Aber grundsätzlich muss ich sagen, es war. Die Trauben waren sehr gut ausgereift. Wir hatten erstaunlicherweise viel Säure, obwohl die erste Sommerhälfte doch sehr trocken auch war, wo man mehr Säure verliert. Aber das hat mich überrascht, dass wir dieses Jahr doch eine relativ hohe Säure haben.
Gibt es denn für dich einen Moment in der diesjährigen Weinlese, der dir besonders in Erinnerung bleiben wird?
Gute Frage. Also ein
Danke für das Lob, nachdem du die letzte Frage kritisiert hast, bin ich wieder froh.
Kritisiert mich, aber ja, das ist halt so.
Gut.
Also wo ich mich sehr drüber gefreut habe, ist tatsächlich, ich will schon seit Jahren von einem kleinen Produzenten aus dem Burgund Holzfässer kaufen. Und die haben immer gesagt, nee, wir schaffen die Produktion nicht, wir nehmen keine neuen Kunden auf. Und dieses Jahr haben sie mir im Herbst geschrieben, dass aufgrund des kleinen Jahrgangs im Burgund haben sie jetzt noch Fässer übrig, ob ich Fässer haben will. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber eigentlich alle meine Fässer für dieses Jahr schon eingekauft. Und dann dachte ich mir, nee, wenn ich jetzt Nein sage, dann falle ich da wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme 4 Holzfässer. Und dann haben sie mir 4 Holzfässer geliefert. Auch explizit für die, fand ich auch interessant, haben mich lange gefragt, wie soll der Weinstil sein, welche Rebsorten sollen da rein und so weiter. Und dann haben sie mir eben die Fässer ganz speziell dafür gebaut. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Sehr schön. So, jetzt die Ernte gelaufen. Was macht der Winzer nach der Ernte? Füße hochlegen.
Also, naja, ich sag mal, November, Dezember ist für uns schon ein bisschen ruhiger. Wir haben jetzt im Keller auch alle Tanks schon vollgefüllt, so dass da auch ein bisschen Ruhe einkehrt und ja, ein bisschen Kraft tanken. Vielleicht auch mal Ende November darf ich mal eine Woche in Urlaub fahren und danach wird dann das neue Jahr schon losgehen.
Dann geht's wieder von vorne los.
So ist es.
Matthias, ich danke dir fürs Gespräch und ja, drück die Daumen, dass das im Keller jetzt alles gut läuft, bis der Wein gefüllt ist. Und bis bald.
Ja, bis bald. Danke.
Denn das war Matthias Schuh. Das Weingut befindet sich in Coswig, genauer im Ortsteil Sörnewitz, direkt an der Elbe, ein paar Kilometer südwestlich von Meißen. Übrigens, sehr schöne Gegend da, eine Reise lohnt sich. Ja, und jetzt noch die Auflösung sozusagen von unserem Podcast im vergangenen Monat. Denn da waren wir zwischen der Vorentscheidung und des Finales zur Wahl der Deutschen Weinmajestät. Ja, und wer ist es jetzt geworden? Anna Zenz von der Mosel ist die 77. deutsche Weinkönigin. Herzlichen Glückwunsch an die Mosel. Und ihr assistieren sozusagen Emma Meinhardt aus Saale-Unstrut und Katja Simon von der Hessischen Bergstraße als deutsche Weinprinzessinnen. Die drei vertreten jetzt ein Jahr lang den deutschen Wein im In- und Ausland. Wir kommen zum Ende. Jetzt kurz noch Werbung in eigener Sache. Am 6. November findet unser nächstes Online-Seminar statt. Thema ist die Lagen. Klassifikation und moderiert wird das Ganze von Caro Maurer, Master of Wine. Mit dabei sind Lisa Bunn, Winzerin aus Nierstein in Rheinhessen und Gunther Künstler, Winzer aus Hochheim am Main im Rheingau. Wird bestimmt hochinteressant. Das Ganze startet um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das letzte diesjährige Online-Seminar findet übrigens am 4. Dezember statt. Da geht es um die Farben des Sektes. Und das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sektverband. Auch da ist die Teilnahme kostenlos. Und auch da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch dazu schaltet. Ja, das war's für heute in unserem Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt ihn, liked ihn oder abonniert uns. Wir melden uns im November wieder. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Dann trinke
Gut.
ich erstmal einen Schluck Kaffee.